So, jetzt hat mein Kunde, in der Regel, du sagst ja gerade, ein Student, kriegt von den 300 Euro, die er eine Basisrente zahlt, 120 Euro vom Finanzamt zurück. So, 120 Euro im Monat oder dann 40 im Jahr, über 35 Jahre in den Fonds gespart, da hat er nochmal richtig Cash. Aber so richtig. Also Hunderttausende, die hat er mega flexibel. Damit kann er machen, was er will. Und es ist ja vor allem echtes Vermögen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute wieder mit eurem Lieblingsschwaben aka Heuschnupfenopfer Nummer 1. Benedikt Arundeutsch ist mein Name. Zu Gast habe ich heute den lieben Kai Schmid vom Finanzteam 26 und erstmalig hier im Podcast zu Gast bei mir den lieben Tim Boll von der DVAG oder sagt man von der Generali? Was ist korrekter?
Von der DVAG. Schön.
Von der DVAG. Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns und zwar geht es darum, BU mit Altersvorsorge kombinieren oder doch besser trennen. Bevor wir aber in die Thematik gehen, starten wir wie immer mit 5 schnellen Fragen. Kai, dir ist das Prinzip bekannt?
Yes, kenne ich.
Hi, Tim, dir auch?
Ja,
super.
Ungefähr.
Ungefähr, kriegen wir hin. Und wie immer gilt, wenn ich das Gefühl habe, dass es euch unangenehm ist, dann bohre ich tiefer und lasse euch nicht mehr raus.
Okay.
Kai, wir starten mit dir. Bei welchen Produkten nimmst du immer die günstigere Variante?
Bei welchen? Bei der Auslandsreisenkrankenversicherung wahrscheinlich.
Fairer Punkt. Wobei die echt teuer geworden sind, gell? Also diese 9-Euro-Tarife für eine ganze Familie gibt es, glaube ich, so fast nicht mehr wie vor 10 Jahren.
Ich glaube, jetzt sind wir bei einer roten Versicherung gibt es, glaube ich, irgendwie noch einen Beitrag für 12 oder 13 Euro, habe ich gestern gesehen. Haben wir ein bisschen verglichen. Ich weiß gar nicht, warum ich da meine Zeit reingesteckt habe. Wahrscheinlich, weil es mich selber interessiert hat. Und war eigentlich nicht schlechter wie die Tarife für 25 Euro. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann können wir auch gleich die günstige nehmen.
Tim, bei welchem Produkt nimmst du immer die günstigere Variante? Muss keine Versicherung sein.
Nee.
Gute Antwort. Tim, wir starten mit dir. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gut entertained gefühlt?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, also so richtig gut war das, als meine Frau, nachdem sie 30 Jahre gesagt hat, dass irgendwann mal Robbie Williams für sie ein Lied singt und wir den Kerl in der Köln Arena hatten und das dann dazu kam, dass der meine Frau, you're the one, und sie auch angesprochen hat und so, das war Champions League. Also das habe ich vorher noch nicht erlebt. Gänsehaut bis zum den ganzen Rücken runter.
Okay, an den Auftritt Robbie Williams, DVAG, Köln erinnere ich mich, ja. Kai?
Ja, ich bin gerade am Überlegen. Also entweder als letztes war es, ich war neulich mal auf dem Festival seit längerer Zeit wieder. Das war irgendwie geiles Wetter. Es war mega gute Stimmung. Das war einfach, ich war so ein bisschen wie in Trance und habe das Ganze genossen. Aber wenn es jetzt so wirklich um Entertainment geht, dann wahrscheinlich mein letzter Besuch beim Comedian. Das war zum Beispiel der Özkan Kosa oder ich bin mir nicht ganz sicher, Felix Lobrecht war auch ziemlich cool.
Ich hinterfrage jetzt nicht, was heißt, wie betäubt auf dem Festival, sondern wir gehen einfach zur nächsten Frage.
Gut, machen wir weiter, ja.
Ja, machen wir weiter. Was war ein komisches Kompliment, was du erhalten hast? Kai, du darfst zuerst.
Oh Gott, mir hat mal eine andere Maklerin gesagt, dass mein Hinterteil gar nicht so schlecht wäre. Das fand ich komisch, aber irgendwie auch interessant.
Kannst ja nicht beurteilen, du sitzt ja. Also bei mir war es, dass die Leute sagen, das höre ich immer wieder, dass die Leute gesagt haben, Tim, ich dachte, du bist größer, weil ich in den Videos natürlich größer aussehe. Ich bin 1,71 und das ist immer wieder, das höre ich immer wieder, deswegen nehme ich das.
Hörst du das gern oder denkst du dir, ja, Mann?
Das ist ein komisches Kompliment. Das ist ein komisches Kompliment.
Kai, ich finde das, ja doch, finde ich gut. Au. Tim, was hältst du von Fleischsalat?
Also, da das Wort Fleisch drin vorkommt, finde ich das gut auf dem Brot. Mhm. Und Salat, ja, in dem Zusammenhang geht's.
Kai?
Tim, da bin ich ganz bei dir. der beste Salat ist für mich der Wurstsalat und der zweitbeste dann halt der Fleischsalat. Also der drittbeste Käsesalat. Also Hauptsache kein echter Salat.
Aber es kommt eine lustige Frage. Bei was bist du sofort auf 180?
Wen Wer? Fragst du?
Kai, fang an. Und du musst einen Tick lauter reden oder dein Mikro lauter schalten, Kai.
Okay, ich komme näher her. Ich würde sagen, im Straßenverkehr muss ich mich manchmal echt zusammenreißen. Also gerade in Ulm, wir haben so viele Baustellen und die haben ganz viele Straßen, die eigentlich zweispurig waren, zu einer dann zusammengelegt. Kannst du aber vorher nicht sehen, dann musst du dich im letzten Moment doch noch im Reißverschluss einordnen. Aber der neben dir ist, der sagt dann nein, nein, nein. Du darfst hier nicht rein und kriege ich so einen Hals, wenn ich sowas erlebe.
Bei mir ist der Ort der gleiche, aber es ist der, wenn ich von hinten komme und einer fährt vor und damit er nicht bremsen muss, muss ich bremsen. Dann bin ich nur kurz, aber auf bestimmt 180.
Moment, also bist du derjenige, der mich da nicht reinlässt vorne?
Nee, wenn einer das lieb macht, dann lasse ich ihn auch rein. Nur wenn einer auf sein Recht besteht, dann wird es bei mir ein bisschen kritisch.
Okay. Mhm.
Ja, gut. Und das sieht er dann auch im Rückspiegel. Also ich mache das dann so, dass er das mitbekommt.
Aber Schlägereien gab es noch keine, oder?
Noch keine. Okay. Nicht auszuschließen.
Weil Tim steigt gar nicht aus, sonst würde man sehen, dass er nur 1,71 ist.
Völlig richtig.
Ein Kumpel Taktik. Von mir hatte mal so eine Situation, wo er dann wirklich verfolgt wurde von dem. Der war aber nur ein paar Meter von dem Parkplatz, wo er sich mit ganz vielen Kumpels getroffen hat. Und dann ist er dort hingefahren, der andere hinterher wollte schon aussteigen und auf ihn los. Und dann sieht er da stehen irgendwie 10 Jungs und hat sich dann nochmal anders überlegt, ist eingestiegen und wieder weitergefahren.
Besser
also so
war's.
Schlimm ist bei mir nicht. Also ich bin friedlich, aber ich kann manchmal innerhalb der Scheiben kann ich schon auch ausrasten, wenn jemand dabei ist.
So, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Ihr zwei, Altersvorsorge und BU koppeln oder nicht? Ich freue mich wahnsinnig auf diese Diskussion, weil ich glaube, es gibt für beide Seiten Pro- und Kontra-Argumente. Und ich hoffe, ihr habt eure Pitches und euer Argumentationsdeck sauber vorbereitet und liefert hier eine Diskussion auf Champions League-Niveau ab. Wer möchte denn loslegen? Kai hat gerade so nett mit dem Kopf geschüttelt, das interpretiere ich jetzt als ein hier, ich möchte.
Also ich muss gerade sagen, für mich gibt es kaum Gründe, warum ich die BU und die Altersvorsorge wirklich kombinieren sollte. Deshalb, ich nehme mir so viel Flexibilität, sowohl vorher bei der Auswahl als auch während der Laufzeit und vielleicht auch am Ende oder wenn ich es mal kündigen oder ändern will, warum ich denke, es macht eigentlich in den wenigsten Fällen Sinn. Deshalb war ich ganz erstaunt, als ich dann bei Tim im Facebook gesehen habe, dass du genau anderer Meinung bist, dass du sagst, das macht eigentlich immer Sinn. Deshalb würde mich total interessieren, was sind denn deine Pro-Argumente? Warum sollte ich denn eine BU mit einer Altersvorsorge kombinieren? Verstehe ich.
Vielleicht gehen wir tatsächlich nochmal einen Schritt zurück. Das Ganze, warum wir drei hier am Feiertag zusammensitzen, ist tatsächlich Kai und Tim. Kam Kai quasi stellvertretend auf mich für den Makler und Vermittler Podcast zu, zum sagen, Bene, hast du Bock, eine Folge zu machen? Wir hatten da eine Diskussion unter einem Facebook-Post von Tim. Vielleicht fängt Tim tatsächlich nochmal damit an, worum es ging da und warum sitzen wir dann quasi jetzt schlussendlich heute hier?
Also die Aussage war, ich will erstmal vielleicht eine Sache gerade rücken, ich sage nicht immer, das sage ich nie, weil es gibt weder ein Produkt, was immer passt, noch gibt es irgendwas, was nie passt. Ne? Also, aber grundsätzlich habe ich gesagt, Kombiprodukte sind Quatsch, das ist ein Maklermythos. Ja, so, das war meine Aussage und dann hat die Diskussion darunter gestartet, die aber trotzdem vielleicht, ne, muss man ja auch, zumindest in dieser Bubble, in der wir uns alle befinden, sagen, dass die Diskussion mit dem Kai immer total angenehm ist, ja, oder total sachlich ist, ja, und nie blöde, ne? Das ist ja nicht standardmäßig so, ja. Du hast gerade gesagt, Kai, schon zwei, drei Sachen angesprochen. Zum Beispiel verstehe ich nicht, wenn du sagst, du nimmst dir Flexibilität. Das würde mich mal interessieren, was du da meinst. Also im Auswählprozess, das verstehe ich. Da ist ja jedem klar, wie viel Flexibilität ich da habe an den verschiedenen Gesellschaften, ne? Nämlich keine. Also insofern ist das für keinen gebundenen Vermittler ein Argument. Aber du hast gesagt, als auch später, das verstehe ich nicht so ganz. Wie meinst du das?
Gerne. Wenn Auswahl ist für mich schon wichtig, weil aus Sicht des Kunden sehe ich das Ganze, macht es eben Sinn zu kombinieren oder nicht. Und wenn ich jetzt die Kunde bin und ich habe eben eine, zum Beispiel, ich komme zu dir, ich bin jetzt mal ein Standardkunde und sag, ja, ich möchte gerne eine Berufsunfähigkeitsversicherung machen und du sagst, ja, lass das doch gleich mit der Altersvorsorge kombinieren. Soweit korrekt?
Das kann ich so pauschal nicht sagen. Also erstmal kommt der Kunde selten zu mir und sagt, ich will eine BU.
Okay.
Also wenn der, ich finde das schon ein ganz wichtiges Thema. Eigentlich sind wir auch mittendrin, weil ich glaube schon, dass der Makler einen anderen Blick hat auf den Kunden, weil mein Standardkunde, das Beratungsgespräch fängt ja immer an mit einer Einnahmeausgabenliste. Und ich will ja nie nur das Versicherungsprodukt, sondern ich kümmere mich auch um den anderen ganzen Kram auch. Und deswegen kommt der Kunde so selten. Deswegen ist auch die andere, das ist nicht unser Thema heute, aber dieses, du brauchst viele Gesellschaften mit Voranfragen und so. Das habe ich natürlich viel seltener als der Makler, zu dem der Kunde ja oft kommt, der schon weiß, bei meinem, sagen wir mal, gebundenen Vermittler habe ich, dann habe ich ein größeres Problem als beim Makler. Da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Ne? Wenn ich Auswahl brauche, brauche ich ja ganz oft nicht. Aber ne, es würde jetzt darauf ankommen, der Kunde sitzt vielleicht schon da und ich überlege mir das, ob ich es miteinander koppeln will. Ja, da können wir uns ja drauf einigen.
Genau, und jetzt geht es um, ihr habt vielleicht auch schon das Produkt besprochen, eigentlich ist alles klar, aber jetzt kommen natürlich, oder ich weiß nicht, an welchem Teil des Prozesses du es machst, aber irgendwann kommen die Gesundheitsfragen und jetzt sage ich dir, ja doch, ich war in Physiotherapie, hatte eine Massage, beim Psychologen hatte ich mal ein Gespräch, du gibst das Ganze an. Ich weiß nicht, wie gehst du weiter vor? Machst du eine Risikovoranfrage oder machst du direkt eine Prüfung? Dann reichst du den Antrag ein.
Kommt ein bisschen drauf an. Ich erfrage die Gesundheitsfragen vorher, also bevor ich überhaupt weiß, um welches Produkt es geht, weil ich will es ja ungefähr einschätzen können. Ne? Weil
Macht
ich habe ja nicht wie ihr die Auswahl, also ich habe nicht wie der Makler die Auswahl. Und manchmal, das kommt da so ein bisschen drauf an, da würde ich jetzt mal sagen, das hat schon was mit Erfahrung zu tun, ob beim Kunden, also ob eine Berufsunfähigkeit sinnvoll ist oder ob wir sagen, pass auf, mach lieber eine Grundfähigkeitenversicherung, die natürlich nicht so weitreichend ist, ist ja gar keine Frage. Aber das hat ja jetzt noch nichts mit der Kombi oder Nicht-Kombi zu tun, weil das hätte ich mir beiden gleich. Ne?
Würde ich gern gleich drauf rauskommen. Also wenn, sagen wir, du weißt, okay, da gibt es jetzt einen Ausschluss der Wirbelsäule zum Beispiel. Kann ja häufig mal passieren. Dann hast du jetzt schon einen Nachteil, wenn du jetzt sagst, ja gut, wir kombinieren das Ganze, weil wenn er die BU dann bei dir machen müsste, dann hat er eben den Ausschluss drin. Vielleicht gibt es eben andere Gesellschaften, die ihn nehmen würden. Wenn du es jetzt sagst, ja gut, wir koppeln das Ganze, dann kann er sich ja die Gesellschaft raussuchen, die ihn dann, falls deine sie jetzt ihn nicht nimmt, die ihn dann vielleicht zu einer Normalannahme nehmen würde und kann sich dann immer noch auch das Altersvorsorgeprodukt aussuchen, was am besten zu ihm passt, je nach was ihm halt wichtig ist. Beitragsbefreiung ohne Gesundheitsfragen zum Beispiel bei Berufsunfähigkeit. Weiß ich nicht, ob das
ihr das braucht
oder nicht.
Ja, genau, das würde ich dann so rum machen. Also bis, ich glaube, dann sind es bis 250 Euro ohne eine klassische Gesundheitsprüfung. Dann mache ich halt erst den Teil, dann habe ich dieses Produkt ohne Ausschluss und würde danach die BU machen. Habe ich halt 2 Wochen Delay dazwischen, das stört ja niemanden.
Ja gut, aber wenn dann halt die BU einen Ausschluss gibt oder ähnliches, dann macht es halt vielleicht, würdest du, weiß ich nicht, ob du das sagen würdest, aber wenn jetzt der Kunde zu dir kommt oder ich bin bei dir, du sagst, ja, ich habe einen Ausschluss Wirbelsäule und dann sage ich, okay, macht es dann vielleicht Sinn, doch nochmal bei einer anderen Versicherung anzufragen, würdest du ihm dann davon abraten oder würdest du sagen, ja gut, wenn du da eine Normalannahme kriegst, würde ich das gegenüber dem Ausschluss bevorzugen, auch wenn du dann vielleicht nicht bei mir abschließen kannst.
Was ich jetzt nicht ganz so. Also ich glaube, um vielleicht den Punkt so ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, die Auswahlmöglichkeiten, die wir als Makler haben, sind wir mit Sicherheit einfach von der Quantität im Vorteil, wenn man das so nennen mag, wo Tim nur dieses eine Produkt hat. Ich verstehe aber noch nicht ganz genau, worauf du raus willst in der Thematik Kombi mit Altersvorsorge.
Ganz einfach, weil ich kann mir bei beidem dann das aussuchen, was für mich passt, wenn ich es voneinander trenne. Ich muss nicht das Produkt der Versicherung nehmen, von der ich jetzt die BU nehme, zum Beispiel. Also ich als Makler kann ja frei wählen. Sagen wir haben jetzt die BU von der Pfefferminzia, die jetzt gerade das beste Votum hat. Aber die Altersvorsorge, das Altersvorsorgeprodukt der Pfefferminzia muss ja nicht immer das Beste sein, was für den Kunden passt. Vielleicht sagt er, er will eine ETF-Anlage haben. Und die Pfefferminzia hat aber sein Standardportfolio mit gemanagten Fonds. Oder vielleicht sagt der Kunde, er möchte auch mal Auszahlungen machen können, beliebig. Dann geht zum Beispiel, macht eine Basisrente vielleicht auch schon mal keinen Sinn. Oder vielleicht lassen die Bedingungen das nicht her. Vielleicht will er auch irgendwann mal den Vertrag trennen voneinander. Weil er halt sich ein Haus kauft und jetzt dringend die Kapitalanlage braucht, das Geld. Will aber die BU nicht anfassen. Es gibt halt dann Tarife, wo du es nicht trennen kannst.
Also ich fange mal an, ich versuche das mal so auszuklappen, also auseinanderzunehmen. Also erstmal finde ich natürlich das Argument zu sagen, er ist dann flexibler in der Anlage. Da muss man natürlich sagen, der Kunde hat ja dann für 35 Jahre als Beispiel eine Vorabprovision gezahlt. Also zu sagen, du bist dann flexibler, wenn du in 10 Jahren deine Strategie ändern willst, das finde ich ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, weil dann verdiene ich ja wieder dann für 25 Jahre Provision und dann sage ich nochmal 10 Jahre später, hast du was Neues, dann verdiene ich nochmal für 15 Jahre Provision und der Kunde hat aber immer die volle Provision gezahlt. Ich will damit sagen, wenn ich das Argument benutze, mein Kunde ist flexibler während der Laufzeit, dann ist das LV-Produkt falsch, meiner Meinung nach. Weil da hat er ja vorab Provision gezahlt, ne, für 35 Jahre. Und ich sage vielleicht nach 10 Jahren, du kannst was Besseres machen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Vielleicht muss man dazu sagen, also ich betreue so ungefähr 20 Millionen Euro im Depot. Und ich habe das tatsächlich erst letzte Woche gepostet. Meine Kunden sparen insgesamt 320.000 Euro im Monat in Depots. Also das ist ja Geld, was ich nicht in die LV gesteckt habe. Und vielleicht kommen wir mal von der Seite auch nochmal. Also ich verstehe, wenn der Verbraucherschützer sagt, ja, das macht der nur für die mehr Provision. Also beim Verbraucherschützer verstehe ich das, beim Makler würde ich es nicht verstehen, weil du hast ja selber gesagt, ob ich nun, sagen wir mal, 75 Euro BU und 75 Euro Altersvorsorge mache oder als Kombiprodukt, das bleibt sich ja gleich, also von der Provision her. Ne? Also deswegen muss man da differenzieren, wer argumentiert. Und jetzt hast du noch was gesagt, welches ist das beste Produkt? Es ist ja klar, dass der gebundene Vermittler, also ich, so ticke ich ja gar nicht, weil ich habe jetzt gerade keine Glaskugel, also gerade jetzt nicht. Und ich weiß weder, ob ein ETF besser läuft oder ein gemanagter Fonds. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wir hatten ja selber auch in der, also ich sag mal vor, wie lange ist das her? 20 Jahre, wo ging die Börse auch wieder ganz viele Jahre nach oben und alle haben gedacht, diese Flex-Pension-Idee, das ist die Idee schlechthin. Haben wirklich alle gedacht, also nicht nur wir Vermögensberater, sondern das war ja so ein Hype auf dem ganzen Markt. Und dann, weil sich niemand vorstellen konnte, dass es irgendwann keine Zinsen mehr gibt, da ist das Ding irgendwie krepiert. So, und dann war wieder der Vermittler wichtig, dass er sich um die Kunden gekümmert hat. So, also ich will damit sagen, ich habe keine Glaskugel und am Ende des Tages landet heute doch das Geld immer in weltweiten Aktien. Ob das jetzt über einen ETF ist, einen gemanagten Fonds, halte ich ehrlich gesagt für nicht so wichtig. Aber natürlich mal klar, ich habe jetzt auch keine andere Wahl. Ich bin davon aber auch, bin überhaupt kein Gegner davon. Im Gegenteil, ich habe so ein bisschen Thema mit den ETF-Themen, zumindest für uns Vermittler, weil meine Ausbildung hat ja irgendeiner bezahlt und das war mit Sicherheit kein 0,2% ETF, sondern und auch die Weiterbildung und auch die Dokumentation, das ist alles bezahlt worden und ich muss da oft an den Chef von oder ehemaligen Chef von Trigema denken, den Wolfgang Krupp, der gesagt hat, es gab mal 27 Textilfabriken in Bollerding, heute gibt es noch eine, weil die alle auf diesen Zug aufgesprungen sind, wir müssen für die Versandhäuser billig machen, dann sind sie ins Ausland gegangen mit der Produktion, dann sind sie insolvent gegangen. Und so ein bisschen empfinde ich das hier auch, wenn wir nicht auch darauf achten, dass unser Geschäftsmodell nachhaltig ist, dann wird es aus meiner Sicht etwas schwierig. Das ist eine Tim-Wolf-Meinung, die kannst du gerne anders haben. Ich habe es versucht, mal so auseinanderzunehmen.
Ja, ich verstehe deine Denkweise und auch die Argumentation. Ich stehe halt ein bisschen auf der Seite, dass ich sage, ich möchte dem Kunden zum Beispiel erstmal alle Möglichkeiten, Vor- und Nachteile zeigen und dann soll er sich bewusst für die ein oder andere Variante entscheiden können. Und wenn der Kunde halt nun mal sagt, er möchte ETFs haben, ob weil er Fan, weil er überzeugt ist, weil er sagt, ja, nee, ich investiere trotzdem in die Großen, aber kostengünstiger oder lass es Dimensionalfonds sein oder, dann möchte ich ihm die Möglichkeit halt auch geben können.
Das und kannst du ja machen. Ich möchte das halt nicht, weil ich da eine ganz einfache Meinung habe, das ist der Laie. Und in dem Moment, wo mich mein Arzt fragt, pass auf, ich habe hier verschiedene Medikamente, welches möchtest du nehmen, suche ich mir einen anderen. Das ist meine Meinung, nochmal, die kann ja auch falsch sein, ja. Aber davon bin ich überzeugt. Also ich brauche das nicht, habe es auch noch nie vermisst, ehrlich gesagt. Aber auch hier wieder, das ist ja noch kein Argument pro oder gegen Kombiprodukt. Na gut, so ein bisschen, okay, wenn du sagst, der optimale Altersvorsorgeanbieter, so wie du es jetzt sagst, der ist nicht der optimale BU-Anbieter, so habe ich es ja verstanden.
Aber das ist ja genau der gleiche Punkt, wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne als Altersvorsorge Gold, dann kann ich ihm weder im Zweifel in Natura kann ich ihm keine ETFs und keine Fonds anbieten. Also wir reden ja hier dann jetzt tatsächlich über die eingeschränkte Produktpalette, wo du sagen kannst, die DVAG hat es in ihren Fondspolicen nicht und der Makler kann es anbieten oder andere Anbieter können es anbieten.
Wobei ich da würde ich gerne das ganz kurz dazu sagen, bei der Generali kann er natürlich auch physisches Gold machen, tatsächlich auch in der LV.
Okay.
Einziger Anbieter tatsächlich, aber meines Wissens nach auf dem Markt, der das aktuell kann. Ob man es braucht, wieder auf, aber das finde ich ganz gut. Vielleicht, wenn ich das darf, für uns ist natürlich ein Punkt, der natürlich schon wichtig ist, wenn du den ich sage jetzt mal, der Makler steht gegenüber und der hat ja mehr Auswahl, ist ja gar keine Frage, also müssen wir natürlich versuchen, alles, was so einigermaßen sinnvoll ist, diese Flexibilität in möglichst eine Police zu packen. Ja, also ich sage jetzt mal Fonds, Exklusivfonds, Gold, zinsgebunden, also mit unserem Schieberegler. Das kostet dann manchmal ein paar Euro mehr, keine Frage, brauchst du ja Flexibilität, aber das ist natürlich ein anderer Blickwinkel, ne, von dem der gebundene Vermittler drauf guckt, als der Makler. Der Makler kann sagen, ich brauche eine günstige Police.
Das kann, muss nicht. Kommt halt drauf an, was der Kunde will. Das ist halt für mich entscheidend. Und ich möchte gar nicht so drauf eingehen, was du mit der DVG kannst oder nicht kannst oder wo du eingeschränkt bist. Ich möchte eigentlich aus der Perspektive, der Kunde kommt zu einem Berater oder der Berater kommt zu ihm oder wie auch immer es dann ist. Und wenn er halt nur dieses Angebot bekommt von einer Versicherung, BU und Altersvorsorge, dann kann das gerade passen, muss aber nicht. Vielleicht sagt der Kunde, wenn man mit ihm da genauer drüber geht, eigentlich würde ich bei der Altersvorsorge gern Nettotarif machen. Die BU hat aber vielleicht keinen Nettotarif. Das kann ja bei mir auch so sein. Der Kunde sagt, wir entscheiden uns jetzt für die, was weiß ich, Banania. Und dann sagt er, ja gut, bei der Altersvorsorge, wenn er es wüsste, hätte er gerne so einen Nettotarif, weil da die Kosten nochmal geringer sind, ich ihm vielleicht einen Rabatt beim Honorar geben kann, wie auch immer. Kann sein, muss nicht. Bei mir entscheiden sich so, ich würde sagen 50-50 für einen Nettotarif und die andere Hälfte für einen Bruttotarif. Also es ist nicht für jeden was. Aber wenn, dann kann er halt das gegebenenfalls auswählen. Und wenn ich jetzt aber die Banania habe und die hat es nicht, dann warum sollte ich dann die Banania nehmen dazu? Dann nehme ich halt die Banania für die BU und wir schauen dann, was passt am besten für die Altersvorsorge. Und da können wir dann halt nochmal wirklich ins Detail gehen. Klar habe ich dann mehr Beratung. Also ich gebe offen zu, wenn du jetzt einen Vertrag machst nur, dann sparst du dir wahrscheinlich, denke ich mal, einige Zeit, wie du mit dem Kunden zusammensitzt, um ihn nochmal zu erklären, welche Möglichkeiten gibt's denn alle? Wo sind die Vor- und Nachteile? Ich denke, es ist ein einfacher Verkauf, oder?
Ja, aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube nicht, dass zumindest nicht für den Profi-Vermögensbau, das wird ja in der Branche gerne mal so getan, ne? Die ganzen Jungen, aber jung bist du ja nur 1-2 Jahre und dann bist du ja ein alter Hase. Also dieser Laden hat ja 18.500 Berater oder was und davon sind, glaube ich, 17.000 dann irgendwann alte Hasen. Deswegen, glaube ich, da kann man schon nochmal differenzieren. Das hast du ja beim Maklermarkt auch. Wenn einer jung ist, macht er es anders. Aber das ist gar nicht so der Punkt. Mir geht es mehr darum, also erstmal mache ich eine BU aus dem Grund, nur für einen einzigen Grund, nämlich wenn der Kunde BU wird. Mhm. Dann, und jetzt habe ich ja 24 Kunden, die Berufsunfähigkeitsrente beziehen oder bezogen haben. Und dann ist es ja so, von denen haben nur 2 Erwerbsminderungsrente gekriegt und die anderen alle nicht. Das heißt, die anderen, deren Altersvorsorge bricht einfach völlig in sich zusammen. So, und jetzt meine Frage, was macht denn mein Kunde, wenn ich dem sagen muss, pass auf, mit 62, 65, 67, whatever, hört jetzt deine BU-Rente auf. Da bist du halt danach, wie heißt es jetzt, Grundsicherung. Gib mir mal Hartz IV, Grundsicherung. Und dann denke ich mir, das findet mein Kunde, glaube ich, nicht so cool, weil du hast ja gesagt, dass ich will ja, dass mein Kunde das selbst entscheidet. Das kann der ja gar nicht. Ne? Also der Kunde hat ja diesen Weitblick nicht, es sei denn, ich erkläre es ihm, ne? Zu sagen, wovon lebst du denn danach?
Dafür bist du ja eigentlich da, denke ich, dass du es ihm erklärst, was, wie, wo,
wann. Ja, einfach. Ich glaube nicht, dass man alles erklären muss. Mein Arzt erklärt mir nicht alles, solange mir das richtige Medikament gibt. Also er muss halt genau diagnostizieren, du darfst das anders sehen, aber ich habe da eine ganz andere Philosophie. Wenn ich die Diagnose richtig gestellt habe, dann weiß ich, was er braucht. Nochmal, ich weiß, dass da Makler und Vermögensbau oder ausschließlich halt oft anders ticken. Ich will nur sagen, was mache ich denn mit dem Kunden, wenn ich ihm jetzt eine BU verkauft habe? Und sagen wir mal das andere, wir können ja, egal ob der einen direkten ETF nimmt oder eine Police ohne Beitragsbefreiung, was macht er denn dann im Alter? Das ist für mich eher der spannende Punkt. Und der Teil ist natürlich mit so einem Kombiprodukt etwas einfacher. Aber ich will es nochmal sagen, ja, nicht, dass es falsch verstanden wird. Auch die ganze DVG macht ja nicht nur Kombiprodukte, ne? Es gibt ja die BU auch einzeln, ja.
Ich glaube, wir müssen auch nochmal ganz kurz unterscheiden, wenn wir jetzt hier über Kombiprodukte reden, reden wir davon, dass wir BU und Altersvorsorge zu einem Anbieter bringen oder reden wir davon, dass wir es in ein Produkt reinpacken? Wir sind uns einig, wir reden darüber, wenn wir es in ein Produkt reinpacken, korrekt?
Ja. Ja. Das hast du tatsächlich gut formuliert nochmal jetzt. Das hat mir vorhin gefehlt, ja.
Okay. Und vielleicht müssen wir auch nochmal differenzieren. Reden wir jetzt von einem Steuermodell, eine Basisrente mit BU oder reden wir von einer Schicht 3, also einer vorgebundenen Rente mit BU?
Das machen wir doch beides.
Ja, aber da gibt es einen Unterschied, finde ich.
Ich bin ein riesen Fan davon, die BU in die Basisrente zu packen.
Mhm. Und ich argumentiere immer dagegen.
Dann kannst du dich noch ein bisschen entwickeln? Nein, okay, das war.
Dann schieß doch mal los, was sind die Vorteile? Warum sollte jemand, sagen wir, es gibt einen Vertrieb mit drei Buchstaben, die gehen immer, mit denen habe ich oft viel zu tun gehabt, weil meine Zielgruppe sind ja auch viel Studenten. Die gehen in die Unis rein und da kommt jeder mit dem gleichen Produkt raus, entweder von der Allianz oder der Alten Leipziger, haben die dann eine Basisrente mit Berufsunfähigkeit. Die sind ja erstmal vollkommen überzeugt davon und denken, ja, das war sinnvoll. Und dann komme ich. Jetzt würde mich interessieren, was spricht dafür und warum sollte man es tun, Tim?
Ja, also erstmal ist es ganz einfach, der zuletzt kommt, macht das Geschäft, alte Regel, wenn ich danach kommen würde, wäre ich wieder total dafür. Also ich mache mal ein einfaches Beispiel, nehmen wir an, der Kunde macht 300 Euro Basisrente mit BU. Es gibt ganz viel, es gibt für mich unendlich viele Gründe, ich versuche mal, dass es nicht zu ausführlich wird. Erstens ist es so, das was ich eben gesagt habe, wovon lebt der Kunde im Alter? Ja, also ich brauche ja für den Rest unbedingt eine Beitragsbefreiung und eigentlich brauche ich sie auch dynamisch. Das heißt also, sollte der Kunde berufsunfähig werden, wird der Sparanteil weiter übernommen, plus jedes Jahr die Dynamik. Das hat sowohl die Alte Leipziger nachgebessert, als auch die Allianz. Die Generali hat das schon 25 Jahre, seit ich dabei bin, gibt es diesen Passus, haben die beiden anderen aber wirklich gut gemacht. Das heißt also, ich kann zu meinem Kunden sagen, du hast eine Sicherheit im Alter, die du sonst vielleicht nicht hast, die du auch hättest, wenn du es getrennt machen könntest. Aber wir sprechen ja gerade von den Vorteilen. So, jetzt hat mein Kunde, in der Regel, du sagst ja gerade, ein Student, kriegt von den 300 Euro, die er eine Basisrente zahlt, 120 Euro vom Finanzamt zurück. So, 120 Euro im Monat oder dann 14,40 im Jahr, über 35 Jahre in den Fonds gespart, da hat er nochmal richtig Cash, aber so richtig. Also Hunderttausende, die hat er mega flexibel, damit kann er machen, was er will und es ist ja vor allem echtes Vermögen. Also Geld in einem Depot oder auch in einer dritten Schicht, an das ich eigentlich nicht ran kann, weil es ja sonst meine Altersvorsorge killt. Das ist ja kein Vermögen. Das ist ja Augenwischerei. Und ich bin davon auch total überzeugt. Ich sage zu meinem Kunden, pass auf, die Basisrente, deine lebenslange Absicherung, also lebenslange Ausgaben brauchen lebenslange Einnahmen, check. Und das Geld im Depot, damit kannst du machen, was du willst, und zwar mit gutem Gewissen. Wenn du das deiner Tochter geben willst, dass die eine Immobilie finanziert oder deinem Vermögensberater vermachen willst, als Dankeschön, alles geil, kannst du mitmachen, was du willst. Und jetzt, und vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist. 25% meiner Kunden, also jeder Vierte, wird im Laufe seines Lebens BU. Die Zahlen kennt ihr ja, ne? Wie auch immer die zustande kommen. Das heißt aber auch, 75% werden es nicht. Und diese 75% sagen mir, wenn ich in Rente gehe, und das ist bei mir näher als bei dir, werden dann sagen, pass auf Tim, ich habe 100, ich sage jetzt mal 100, 200.000 Euro im Depot, weil wir diese Strategie so gemacht haben, vielen Dank. Und von den anderen 25 weiß ich ja, dass die durchschnittliche BU-Leistungsdauer 7 bis 8 Jahre ist. Das bedeutet, die meisten sind entweder, also die meisten werden erst gegen Ende die BU brauchen, ja, und nur manche sind es ja diese, dass sie wieder gesunden oder sterben, habe ich leider selber auch gehabt, aber die meisten werden es sehr spät haben. Das heißt, von diesen 25 werden nochmal, keine Ahnung, 15 bis 20 diesen Steuervorteil, diese Strategie, so nenne ich es jetzt mal, auch nochmal eine ganze Zeit lang gehabt haben. Die haben dann vielleicht keine 200.000 im Depot, sondern nur 100.000. Das heißt, die sagen auch danke, wenn ich in Rente gehe. Und 5 sagen dann, pass auf Tim, jetzt haben wir es in der ersten Schicht gehabt, da habe ich aber 100 Euro mehr Steuern gezahlt als in der dritten Schicht. Da sage ich, ja, ist dann so. Kann ich mit leben? Philosophiefrage.
Langfristig betrachte ich, gehe ich mit. Es ist nur, finde ich auch so, wenn du jetzt einen Studenten nimmst, der kriegt von den 300 Euro, die er einzahlt, keine 120 zurück, weil er de facto gar nicht so viel verdient, dass er überhaupt
Steuern zahlt. Du nimmst mir meine Argumente, aber okay.
Ja, aber dazu möchte ich was sagen. Guck mal, ich schließe jetzt bei meinem Kunden Peter. Der ist, sagen wir mal, 25, ein Produkt für 42 Jahre ab. Ich weiß, die nächsten 2 Jahre hat er nichts davon, aber die nächsten 40. Das ist doch allemal sinnvoller, als wenn ich sage, ich schließe jetzt eine dritte Schicht ab, weil er keine Steuern hat, auch wieder für 42 Jahre. Das heißt, er hat 2 Jahre das wirklich bessere Produkt, aber die nächsten 40 Jahre nicht. Das macht doch gar keinen Sinn.
Ich übergebe an Kai, sonst kriege ich wieder Ärger, dass ich ihm seine Argumente nehme.
Okay, zuerst müssen wir vielleicht auch differenzieren. Reden wir von einer Berufsunfähigkeitsrente oder einer Beitragsbefreiung bei BU? Bei Beitragsbefreiung bei BU bin ich nämlich bei dir, das muss immer in die Altersvorsorge mit rein. Das ist auch mit einem Airbag oder einer Leistungsdynamik im Leistungsfall, bin ich Fan von, verkaufe ich sehr häufig, finde ich, ist ein Fehler, wenn man das nicht reinmacht, weil, wie du schon richtig sagst, wer berufsunfähig wird, selbst wenn er eine Berufsunfähigkeitsrente jetzt hat, die auch ausreicht, dann hat er trotzdem nicht mehr das Geld, was er sonst in zum Beispiel in die Rentenversicherung einzahlen würde und noch in die private Rentenversicherung. Dann kommt er nirgendwo hin. Das heißt, er hat spätestens, wenn die BU ausläuft, ein Riesenproblem. Und die läuft halt bei meiner Empfehlung meistens mit 67 aus, wenn er nicht verlängert hat aufgrund von, dass das Renteneintrittsalter höher gerechnet wird bis dahin. Also deshalb, da bin ich vollkommen bei dir. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, also der selbstständigen BU, wo wir eine Rente bekommen, zum Einkommensausgleich, wenn wir das jetzt halt in der Basisrente kombinieren, dann wird es ja meistens eben mit dem Steuervorteil verkauft. Da sage ich dann halt auch erstmal, Moment mal, welcher Steuervorteil hat denn so ein Student erstmal? Bisher erstmal keinen. Klar, ich bin bei dir, später schon. Jetzt hatte ich zum Beispiel einen Kunden, der kam so und ich habe ihm das gar nicht ausgeredet. Ich habe gesagt, super, du hast schon eine BU, hast damals schon eine Gesundheit abgesichert, würde ich jetzt nicht ändern, hast auch eine Basisrente. Ja, hast bis jetzt noch keine Steuern gespart, aber nächstes Jahr fängst du an im Beruf, dann verdienst du Geld, dann ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Und wir können ja immer noch eine zweite BU obendrauf machen, um die fehlende Rente abzusichern. Dann war es irgendwann soweit, der war im Beruf und hat dann gut Geld verdient, wollte seine BU-Rente erhöhen. Problem war dann aber, er musste ja dann auch den Sparanteil für die Basisrente erhöhen. Das war ihm vorher nicht klar. Weiß ich nicht, ob das kommuniziert wurde oder nicht, aber ihm war es halt nicht klar. Und,
damit ich es verstehe, du meinst, er hat die Nachversicherungsgarantie genutzt, weil nur dann macht es ja
genau.
Sinn.
Ja, genau, okay. Richtig. Und weil halt der Anteil der Basisrente ja mindestens 50% sein muss, ich glaube, oder sogar 50% muss es, glaube ich, sein. Die BU dementsprechend, wenn die jetzt über diesen 50% liegt vom Beitrag durch die Nachversicherung, dann muss er mit dem Beitrag für die Basisrente nachziehen.
Oh, genau.
Also hatte er plötzlich nicht mehr einen Beitrag von irgendwas, weiß ich nicht mehr, 90 Euro oder sowas, sondern wäre dann plötzlich bei 140 oder so gewesen. Das wusste er nicht, wollte er eigentlich nicht, hatte auch gerade das Budget noch nicht dafür, zumindest laut seinen Aussagen, hat ihn dementsprechend geärgert. Gut, mittlerweile kann man bei der alten Leipziger das Ganze auch wieder trennen, da gibt es einen Trick. Ja, aber bei diesem alten Vertrag war es halt noch nicht möglich. Und dann war er halt nicht so begeistert. Wir konnten ihn dann noch eine zweite BU oben drauf machen, als eigenständige BU, die dann damit nichts mehr zu tun hat, war dann für ihn okay. Aber er hat sich trotzdem geärgert dafür. Auch weil er dann natürlich nochmal in diesem Vertrag, wenn er den dann erhöht hätte, durch den höheren Beitrag natürlich auch wieder Kosten gehabt in Form von einer Abschlussprovision, also Alpha-Kosten, die dann natürlich den Beitrag, also die Rendite erstmal wieder weiter gemindert hätten, was ihn eh schon aufgeregt hat, dass in den ersten 5 Jahren weniger drin war, als er eingezahlt hat. Das ist natürlich jetzt erstmal Strategie und muss man natürlich den Kunden auch erklären, warum ist das so und warum kann das auch Sinn machen. Aber er hatte halt damals gar nicht die Aufklärung, was das bedeutet. Was ihm auch nicht klar war, ist, dass wenn er die Berufsunfähigkeitsrente dann doch bezieht, lass ihn einen von den 25% sein, dann hat er halt auch eine höhere Besteuerung der BU-Rente. Haben wir jetzt die 60-70% ausgereizt, die wir maximal absichern können, dann ist es ja trotzdem noch brutto. Das heißt, auch hier hat er noch Steuern zu zahlen, auch bei einer selbstständigen BU, aber da halt nur nach dem Ertragsanteil und deshalb ein wesentlich niedriger Steuersatz. Das heißt, von den 60-70% von seinem Bruttoeinkommen, die er in der BU-Rente abgesichert hätte vielleicht, hat er dann netto effektiv mehr, wie wenn er jetzt das Ganze in eine betriebliche Altersvorsorge packt. Also müsste er eigentlich mehr als 60-70% absichern, wenn er netto ungefähr gleichgestellt sein will, auch ohne Erwerbsminderungsrente, die er vielleicht nicht bekommt. Wir haben ja gerade erfahren, dass das bei deinen Kunden auch häufig der Fall ist. Und somit müsste er eigentlich mehr absichern als die 60-70%. Kann er aber nicht, weil die Bedingungen sagen, maximal 60-70%. So ist es zumindest im Markt und ich glaube auch bei euch.
Also, was mir auffällt, ich würde in dem Fall gar nicht widersprechen. Du kannst, also die alten Vermittler wissen, ich bin ja schon ein alter Sack, ne? Ich bin 50, die wissen, pass auf, ich kann jedes Produkt bei meinem Kunden so reden, dass der sagt, das ist das Geilste, was ich hatte, und ich kann jedes meiner selbstvermittelten Produkte so kaputt reden, dass er sagt, das ist totale Grütze. Das, was du jetzt beschreibst, also ich merke das auf meiner Seite relativ oft, egal was ich für ein Statement bringe, es kommt immer irgendeiner einen konstruierten Fall, wo er sagt, dann ist falsch. Ja, dann ist falsch. Also das, was du jetzt gesagt hast, natürlich kann das so sein. Also dass der jetzt sagt, ich kann nicht nochmal meine BU erhöhen, bin noch ganz jung, habe vielleicht da vorne zu niedrige BU gemacht. Ja klar, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan davon, bei einem Studenten eine BU, eine Basisrente zu machen. Aber ich will nur sagen, es muss nicht falsch sein, weil du von diesem Vertrieb gesprochen hast. Weiß ja, wen du meinst, aber weißt du, ich will, wenn du es als Lebensphasenbetrachtung machst, dann macht das für mich, habe ich diese Argumentation noch nie verstanden. weil ich schließe ja jetzt auch das Produkt gleich für 40 Jahre ab und kriege ja auch zumindest bei der normalen Provision eine Abschlussprovision, dass der Kunde so ja 40 Jahre durchhält. Und dann muss ich das Produkt auch meiner Meinung nach so sehen. Ne? Aber wenn das so ein Fall ist, wo ich mir nicht sicher bin, dann würde ich das auch anders machen wahrscheinlich. Ne? Da würde ich vielleicht erstmal eine BU machen, weil du kannst ja sowohl, also weiß ich nicht jetzt, wie es bei anderen Gesellschaften ist, bei uns konntest du schon immer die BU in die Basisrente umwandeln ohne erneute Gesundheitsprüfung, sogar zum damaligen Beruf. Oder umgedreht, du kannst die BU rauslösen aus der Basisrente. Habe ich tatsächlich auch, ich würde sagen, vielleicht 3 oder vielleicht auch 4 Mal gemacht, wo es einfach sich die Situation wirklich verändert hat. Ja, vielleicht ist das auch der Knackpunkt, den, also ne, wenn du das gar nicht kannst, würde ich vielleicht auch ein bisschen anders sehen oder würde es ein bisschen vorsichtiger machen. Aber
das ist so ein Punkt, Flexibilität, sehe ich zur Flexibilität, ja, genau. wo dann wieder besser gelöst ist. Also finde ich auch gar nicht schlecht, wenn du eben dann sagen kannst, gerade bei so Studenten, ja, wir machen erstmal eine BU und dann gucken wir uns nochmal an, ob jetzt eine Basisrente Sinn macht und können es immer noch koppeln, wenn du dir darüber bewusst bist, was die Vor- und Nachteile sind. Und wenn er sagt, ja doch, ich will die Steuersparnis jetzt lieber mitnehmen und habe dafür vielleicht einen Nachteil bei Auszahlung, dann ist das ja vollkommen fein. Dann finde ich, geht der richtig damit und dann soll der von mir aus auch die Basisrente mit BU koppeln. Allerdings muss ich auch sagen, hey, du sagst ja, der Vertrag ist für vielleicht 40, 42 Jahre. Statistisch gesehen werden diese Verträge halt leider in der Praxis doch nicht immer so durchgezogen. Mag sein, dass du hinter deinen Kunden immer mit der Peitsche stehst und dafür sorgst, dass sie es dann am Ende doch durchziehen. Aber statistisch gesehen kommt halt doch mal eine Phase, wo jemand sagt, hey, ich habe gerade ein Kind, ich bin in Elternzeit, ich kann jetzt den Beitrag nicht mehr voll zahlen oder ich kaufe mir eine Immobilie, ich brauche jetzt das Geld oder. Irgendwas passiert immer.
Also, das ist für mich ein geiles Argument, weil diese Statistik würde ich gerne mal sehen, weil ich habe ja gerade gesagt, meine Kunden sparen 320.000 Euro ins Depot jeden Monat. Nicht alle in Fonds mit 5% Ausgabeaufschlag, das ist auch klar, sondern auch viele in Allianz Euro Cash A und sowas, also was du machst, einfach um die Rücklagen zu pushen. Also das, erstmal ist es so, dass die meisten Verträge, doch das hat jetzt ja nicht nur die Generali, auch bei Elternzeit Stauchungsmöglichkeiten haben, voller Versicherungsschutz, egal jetzt ob reine BU, Kombiprodukt oder BU mit Basisrente. Also deswegen, und wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich brauche mein Geld, was ich für die Altersvorsorge geplant habe, für meine Immobilie, dann hat er mit mir tatsächlich Diskussion. Oder ich habe was falsch gemacht vorher.
Zu Recht, also ich will nicht klar, sagen, dass bin ich bei dir. Ich sage nicht, dass das immer so. Das Beste ist, aber es passiert in der Praxis.
In
das
der Basisrente nicht, geht der kann er ja dann nicht.
ja, er kann nicht, genau, das ist auch wieder ein Gegenargument, wenn er es halt doch Flexibilität haben will, weil er sagt, hey, ich habe jetzt diese Immobilie, das wird ein Dreifamilienhaus, dafür brauche ich jetzt doch noch Kapital, das ist dann aber mit für meine Altersvorsorge gedacht, weil ich dann Mieteinnahmen habe. Das ist vielleicht auch, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ob das gut kalkuliert ist oder nicht, wenn der Kunde das halt so will, dann möchte er halt vielleicht ran an die Basisrente, da kommt er nicht mehr ran an das Geld, richtig, aber er kann es beitragsfrei stellen.
Warte, aber das ist ein gutes Beispiel. Jetzt nehmen wir an, der hat das 10 Jahre gemacht, hat, sagen wir mal, 30.000 eingezahlt, dann hat er ja 14.000 Euro Steuervorteil gekriegt. Die hat er ja irgendwo. Vielleicht hat er sie ausgegeben, das mag sein, aber er hat sie gekriegt.
Das ist die Frage, so, ob er sie ausgegeben hat, ja.
Ja, aber das ist ja dann nicht, also das kann man ja nicht als, also man kann das als Argument wählen, aber würde ich jetzt nicht, dann würde ich sagen, das ist ja dein Problem. Also dann irgendwann grenze ich mich schon ab. Ich will ja nur sagen, weißt du, weil wir müssen aufpassen, dass wir, oder meiner Meinung nach nur, zwischen das ist richtig, das ist falsch, da hat er einen Nachteil, wie schwer gewichtet sich das, ne? Also wenn ich 30.000 Euro, die er eingezahlt hat, der hat ja auch den Steuervorteil aus der BU bekommen, der hätte ja in deiner Variante 15.000 Euro eingezahlt, wenn wir es getrennt hätten, in den Altersvorsorgevertrag, den kündigt er, 15.000 hat die BU gekostet, um das mal einfach zu machen.
Völlig.
Und mein Kunde hat 14.000 oder 13.000 oder 12.000 Euro durch Steuerersparnis im Depot. Da ist der Unterschied nicht so groß. Also ich weiß das, ich habe mal mit dem Basti Kunkel mal ganz am Anfang, hat er mal so ein Video gemacht, habe ich auch was drunter kommentiert. Ich verstehe mich total gut mit dem, der ist ein geiler Typ, finde ich mega, was er für unsere Branche macht. Aber da ging es auch darum, ja, den Steuervorteil lassen wir außen vor. Ja, wir können auch einen 911er testen und sagen, wir lassen mal den Motor außen vor, macht halt nur keinen Sinn. Und so finde ich es da auch. Ja. Also ich finde schon, wenn man, das muss dem Kunden schon klar sein, also das ist mir schon wichtig, dass man nicht einfach eine Basisrente verkauft und sagt, was ist denn ein Steuervorteil und der Kunde weiß nicht, dass er da nicht mehr drankommt, sondern ich sage, dass die Kröte, die du schlucken musst, Geld ist wirklich Altersvorsorge. Stirbst du früh, war es ein schlechtes Geschäft, bist da halt dann eh tot.
Ja, aber für mich sind es halt zwei unterschiedliche Dinge, Existenzabsicherung und Altersvorsorge, wenn wir das jetzt koppeln, dann kann es halt trotzdem mal sein, dass wir irgendwas davon ändern wollen. Und ob wir den Steuervorteil jetzt sinnvollerweise dann zum Beispiel ins Depot geschoben haben, wo wir dann auch noch was davon haben, okay. Aber was ist halt, wenn wir eben das Risiko haben, das tritt ein, er wird BU, hat vielleicht vorher doch seine Basisrente beitragsfrei gestellt, die BU damit, oder nicht genug erhöht, weil ihm der Beitrag dann zu hoch gewesen wäre, oder, dann haben wir halt ein Problem. Und deshalb sage ich, wenn wir es getrennt haben, haben wir es nicht. Wir haben die Existenzabsicherung, ja, wir haben den Steuervorteil nicht. Den verzichten wir. Aber in dem Fall, wo wir die Versicherung brauchen, haben wir mehr davon, weil wir dann weniger Steuern zahlen müssen. Und warum schließe ich die BU ab? Damit, wenn es eintritt, dass ich dann auch einen vernünftigen Einkommensausgleich habe. Ich schließe die BU nicht ab, damit ich Geld sparen kann, damit ich Steuern sparen kann, damit ich eine bessere Altersvorsorge habe. Dafür mache ich doch die Altersvorsorge. Deshalb verstehe ich die Argumentation überhaupt nicht, warum wir das jetzt dann da unbedingt den Steuervorteil zum negativen Argument der Leistungsfall dann wählen sollten. Also das ist so
habe ich ja gerade gesagt. Du schließt es nicht dafür ab. Der allergrößte Teil der Kunden schon. Meine Erfahrung, deswegen machen sie ja. Ich habe bestimmt 500 Basisrenten im Bestand, nicht jede mit BU, keine Frage, ne? Weil sie auch nochmal, ich bin auch nicht immer dafür, wenn zum Beispiel ein Kunde sehr hohe BU-Absicherung braucht, ja, und du weißt, im BU-Fall, weil er vielleicht noch Mieteinnahmen hat, hat er wirklich einen Steuersatz von 42%. Da würde ich dann so auch nicht machen, ne? Dann würde ich auch entweder eine Kombination machen oder das anders, ja. Aber es motiviert schon auch mich selber übrigens, das Geld, was ich nicht ans Finanzamt zahle, beim Selbstständigen, ich muss ja gar nicht erst zahlen, sondern das ins Depot stecke und rechne mir das über 35, 40 Jahre hoch. Nochmal, du sagst, für dich ist es egal. Und ich glaube, es ist gut. Und dann sind wir ja auch wieder da, was der Benneke am Anfang gesagt hat. Es gibt viele Pro und Kontras, ja. Also ich finde, dass meine Argumentation spricht dafür, deine halt dagegen, keine Frage. Und jetzt muss halt jeder Vermittler für sich wissen. Und du sagst ja, der Kunde muss es wissen. Ich bin der Meinung, vielmehr der Vermittler. Welche Strategie will ich fahren?
Ja, ich glaube, ich bin grundsätzlich bei dir. Es gibt Kunden, bei denen macht es Sinn. Die entscheiden sich auch dafür. Auch ich habe schon solche Kombinationsverträge abgeschlossen. Aber ich habe halt mit dem Kunden vorher geklärt, was er will, wo er hin will. Und ich habe viele Kunden, die sagen halt auch, nee, Flexibilität, Vorauswahl, Anbieter, von mir aus auch Kosten, Netto, Brutto, sonst was ist ihnen halt wichtig. Und dann sind wir da halt tiefer eingestiegen, haben halt das Produkt getrennt gemacht, und das ist halt irgendwo meine Philosophie, dass ich sage, ich will auch, wenn ich zum Arzt gehe, will ich auch nicht, dass der einfach sagt, ja, wir machen jetzt das und das, sondern ich hätte eben auch gerne, dass sie mir sagt, was sind die Vor- und Nachteile, wo kann ich abwägen, wenn der einfach, weil vielleicht, weiß ich ja nicht, entscheidet der für mich falsch, weiß ich ja nicht, vielleicht entscheidet er auch richtig.
Das möchte ich sehen, dass du einen Arzt aufsuchst, also wenn er dich ordentlich untersucht hat, davon gehen wir jetzt aus, ne? Er sagt, er weiß, was du willst. Und er sagt dir, pass auf, das hier dreimal am Tag. Dann möchte ich dich ehrlich gesagt sehen, dass du sagst, nee, warte mal, ich brauche doch mal eine Alternative. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich sage nicht, warte mal, wir brauchen eine Alternative. Ich sage, warum? Wofür ist das? Was habe ich denn jetzt eigentlich für eine Erkrankung? Und geht es damit wieder weg? Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, die ich beachten muss? Das will ich alles ja irgendwie wissen. Entweder sagt es mir direkt, dann finde ich super. Oder ich muss halt nachfragen, das würde ich dann halt tun. Jemand, der sich vielleicht nicht traut oder der nicht weiß oder der einfach vertraut, wird es vielleicht nicht tun. Ich hätte da jetzt auch Beispiele aus meiner Familie, wo das schon schiefgegangen ist, wo man halt einfach dem Arzt vertraut hat. Will ich jetzt gar nicht so ins Detail. Es ist halt einfach meine Philosophie und wahrscheinlich die von vielen Maklern auch, dass ich sage, okay, ich möchte die Möglichkeiten so frei wie möglich. Ich möchte dem Kunden aufklären, was es gibt, und dass er sich bewusst dafür oder dagegen entscheiden kann, dass er die Nachteile und Vorteile abwägen kann. Auch bei der Produktauswahl, das ist verständlich, dass du natürlich sagst, das ist jetzt bei dir anders von der Philosophie her. Ich finde auch nicht, dass eine der beiden Strategien richtig oder falsch ist, weil ich habe die Kunden, die finden das super, und dann hast du Kunden, die finden das bei dir super. Da bin ich mir sicher. Genau. Sonst hättest du keine.
Genau, ich habe grundsätzlich noch eine ganz andere Philosophie. Ich weiß, die Menschen mögen den lieben Netten immer kompromissbereiten und sie folgen dem Führer. Also dem Anführer, ne? Hast du mich falsch verstehen.
Das hast du gesagt.
Ja, das ist aber, trotzdem ist dieser Spruch, da ist schon wirklich viel Wahres dran, wenn du der Kunde will jemanden an die Hand nehmen und sagt, das ist der richtige Weg. Und bestimmt war es auch schon mal so, dass ich sage, du bist jetzt 15 Jahre mein Kunde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es heute anders gemacht. Ich glaube, jemand, der was anderes sagt, ist entweder noch nicht lange im Job oder nicht ehrlich. Das passiert schon auch. Das ist halt so, wenn du Verantwortung übernimmst. Aber ich bleibe dabei, der Arzt, wenn ich nochmal, wir müssen ja mal gucken, ich gucke ja von einer anderen Richtung. Also ich habe ja trotzdem das Depot bei meinen Kunden gemacht. Ich mache immer eine Einnahmen-Ausgabenliste. Das Erste, was meine Kunden hören, wenn ich die Einnahmen-Ausgabenliste mache und da bleibt Geld übrig, das wissen die ja nicht, das ist ja vorher geblendet, also blind gemacht, ne? Und dann sage ich, was schätzen, wie viel bleibt denn da jetzt übrig? Und dann sagt der Kunde, ja, nicht so viel. Und dann sind das 18.000, 12.000 Euro. Und dann sagt er, das kann doch gar nicht sein. Und allein diesen Mehrwert dadurch zu sagen, hör doch mal auf, den Jeff glücklich zu machen, also Bezos, und guck mal, dass du vielleicht ein bisschen mehr was davon hast. Und dann, ne, das ist genauso mit Bausparen auch. Ich will jetzt da kein neues Feld aufmachen, aber ich will sagen, das kann, so wie ich das betrachte, durch die Brille, durch die ich das betrachte, ist das eben, komme ich schon anders an den Kunden ran. Und ich bin dafür, dass er Rücklagen macht. Ich bin dafür, dass er ein Depot hat. Und ich bin eben auch dafür, dass, wenn ich glaube, dass er sich's leisten kann, und ich kann falsch liegen, das ist mir völlig bewusst, dass er wahrscheinlich den Rest seines Lebens Steuern zahlen wird und auch mit dem Depot, also nützt ja auch nichts, du hast ja gesagt, wenn er die Steuersparnis einfach auf den Kopf haut, war es auch blöd, ne? Deswegen nochmal, ja. Es wird immer Konstrukte geben, wo ich auch sage, da würde ich es nicht machen. Ne? Ich bilde ja auch junge Partner aus, da sage ich, du, pass auf, ich kann dir nicht genau erklären, warum, ich würde es nicht machen.
Verstehe ich, bin ich bei dir. Wir sind da halt von der Philosophie etwas anders. Bei mir kommen halt auch die Kunden eher, weil sie eine BU wollen, weil dafür bin ich halt, ist halt meine Spezialität.
Der Ansatz ist ja ein anderer.
Länger. Und wir sprechen dann meistens eher zu einem späteren Zeitpunkt über die Altersvorsorge. Da entscheiden sich allerdings bei mir, vielleicht liegt es an der Beratung, die wenigsten dann doch für eine Basisrente und doch die meisten für was Flexibleres. Vielleicht an meiner Beratung, weiß ich nicht. Kann sein.
Das liegt immer an uns. Ja. Darf ich noch eine Frage, Benedikt? Was, haben wir die Zeit noch? Ich
würde mal
ganz am Anfang was zum Thema Nachversicherung.
Der brennt schon, der will Feierabend machen.
Nee, gar nicht. Ich wollte gerade auch was dazu sagen. Es ist ja tatsächlich so, also ich hatte lange keinen 34F, heißt, ich durfte keinen Dashboard beraten. Das heißt, kein Kunde hat mich jemals nach Investment gefragt. Seit ich ihm Investment anbieten, macht jeder Kunde ein Depot. Also es ist schon einfach unsere eigene Philosophie. Und ich glaube auch, was man jetzt im Nachgang einfach auch schon mal so ein bisschen zusammenfassen kann, es ist immer, welchen Kundentyp haben wir vielleicht auch und was ist unsere eigene Philosophie. Und ich glaube, ich habe da beide Philosophien, die völlig gangbar sind, wenn man sie konsequent durchzieht. Und dann der Kunde nachher tatsächlich auch weiß, wofür er sich entscheidet. Also man muss einen Kunde, glaube ich, nicht über alles aufklären. Da gehe ich tatsächlich mit Tim, weil er kann es und will es gar nicht verstehen, sonst würde er nicht zu einem Experten kommen. Aber ich finde, wenn du eine Basisrente verkaufst, sollte man ihm schon sagen, dass das Geld, was da drin ist, 100%. Auch einfach mal weg ist. Aber ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich bin großer Fan davon, und das erlebe ich hier im Podcast ganz oft, dass wenn jemand eine Philosophie hat und die durchzieht und da quasi dafür brennt, dass es alles Mögliche immer richtig sein kann, wenn man es einfach dann durchzieht und Vor- und Nachteile abwägt. Ja.
Ja, ich will noch eine Sache sagen, weil ich mir ganz sicher bin, dass bestimmt viele Zuhörer, auch gerade wenn sie Makler sind, da gibt es ja dieses Vermögensaufbau- und Sicherheitsplan. Ne? Das ist ja oft so das Produkt mit kleinem Sparanteil nur hinten dran. Ne? So die Idee dahinter ist, dass hinten die eingezahlten Beiträge wieder rauskommen. So, jetzt sage ich noch so einen bösen Satz. Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Klingt blöde, weil der Kunde ja kein Köder, klar, kein Fisch ist in dem Sinne, aber trotzdem muss der Kunde ja das Produkt lange durchziehen, er muss es gut finden und es ticken nicht alle Menschen gleich. Und wenn ich mich mit dem Makler unterhalte, dann sagt er immer, sagt er, pass auf, Nachversicherungsgarantie ist total wichtig. Jo, und ich gehe immer von der anderen Seite ran, da sage ich, aber warum? Ja, aber wenn der Kunde, und dann macht er doch, wie viele Leute, und dann sind wir bei deiner Sache vorhin, Kai, wie viele Leute ziehen denn diese Nachversicherungsgarantie wirklich?
Fast alle meiner Kunden.
Du bist aber auch BU-Makler, Kai, und hast von vornherein eine gescheite BU-Rente verkauft und dem Kunde erklärt, warum er es braucht, und nicht pauschal 1.000 Euro bis 63 abgeschlossen.
Das ist sowieso das Schlimmste. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Das ist egal, ob das bei uns ist oder beim Makler, ich sehe es überall, Katastrophe. Ich verstehe das auch mit der Nachversicherungsgarantie. Nur die Frage ist, wie viele ziehen das, weil sie es ziehen müssen?
Ich bin da bei dir, ich helfe dir da kurz in der Argumentation, weil ich sehe das selber auf dem Markt. Wenn ich andere Verträge sehe, auch mit anderen Maklern spreche, auch wenn ich mit den Versicherungen spreche, die haben oft gar keinen richtig guten Prozess für die Nachversicherung. Steht ihnen Bedingungen und dann schicken wir denen bitte Angebot für Nachversicherung und dann warten wir 3 Wochen und die wissen nicht, was sie tun sollen. Bin ich also bei dir, daran sehe ich, dass das natürlich zu wenige auf dem Markt wirklich nutzen, obwohl es extrem wichtig ist. Ich es empfehle, ja, ich empfehle jedem Makler und jedem Vermittler, ich mache immer so einen Service-Check, wo ich die Kunden dann abfrage, dass ich diese Ereignisse mitkriege, heiraten, Kinder kriegen, sonst was. Und dann spreche ich immer auf die Nachversicherung an, habe so ein eigenes Formular entworfen, wo ich es bei jeder Versicherung dann Angebot auch kriege. Und deshalb ziehe ich das durch. Aber ich bin beide, die meisten machen es nicht.
Bedeutet aber doch dann außerhalb der normalen Beitragsdynamik. Oder machst du die gar nicht rein? Doch.
Doch. außerhalb der Beitragsdynamik, also zusätzlich obendrauf. Weil die und Dynamik dann, halt oft nicht ausreicht.
Ich mag ja diese Argumentation, weil sie mir aber total in die Karten spielt. Weil dann sage ich, wenn ich doch das mache für den Kunden, der, das mache ich ja nur für den Kunden, der die BO nicht mit neuen Gesundheitsfragen erhöhen könnte. Nur dafür brauche ich die Nachversicherungsgarantie. Sonst würde er einfach sagen, ich versichere nochmal nach, neue Gesundheitsprüfung, fertig. Und dann, wenn ich dann, wie bei uns im VASP, die Möglichkeit habe, nicht nur die BU zu erhöhen, sondern auch die Todesfall, die Pflege und auch schwere Krankheiten, auch gleich mit der Nachversicherungsgarantie. Also wenn ich es für diese Kunden mache, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass die eine erhöhte Todesfallpflege oder schwere Krankheiten brauchen, doch eigentlich muss ich doch dann für die erst recht machen. Oder sehe ich das falsch?
Da sage ich, sehe ich komplett anders, weil die Nachversicherungsgarantie ohne Gesundheitsfragen und möglichst auch ohne Risikofragen ist ein Riesenvorteil. Wenn ich die, wie gesagt, Zielgruppe sind bei mir Schüler, Studenten, Berufsanfänger, die kriegen meistens einen niedrigen Beitrag aufgrund ihrem Alter, aufgrund ihrem Beruf, kriegen die BU, weil die Gesundheit auch noch einigermaßen gut ist. Kommen die dann wieder in ein paar Jahren und wir merken, okay, die haben jetzt zu wenig BU-Rente im Verhältnis zu ihrem Verdienst. Das reicht nicht mehr aus. Wir konnten sie halt als Student nur mit zum Beispiel 1.500 absichern. Dann kann ich sagen, hey, kein Problem. Du warst damals Student, du bist es jetzt immer noch. Nein, bin ich nicht, sagt er dann. Ja doch, für die Versicherung, für den Beitrag schon, weil wir keine Risikoprüfung mehr haben. Du musst nicht mehr angeben, ob du jetzt das Rauchen angefangen hast oder nicht. Du musst nicht angeben, ob du jetzt vielleicht im Kampfsport angefangen hast und dadurch vielleicht gar nicht mehr versicherbar bist oder nur noch mit Zuschlag. Und du hast, wenn du jetzt eben die Behandlung hattest letztes Jahr mit der Massage, auch das ist kein Problem. Wir müssen keine Risikovoranfrage mehr machen, wir müssen nicht gucken. Und meistens sogar so, wenn ich es vergleiche, manchmal habe ich alte Verträge und ich gucke mal, was würden die denn jetzt heute dafür zahlen? Wird es denn Sinn machen zu wechseln? Dann stellen wir meistens fest, nee, meistens ist es teurer. Und dann letztes Argument dazu, es ist ja dann auch so, dass wenn du einmal die Gesundheit angegeben hast, selbst wenn du irgendwo einen Fehler gemacht hast, also du hast zum Beispiel jetzt doch vergessen, dass du mal ein probatorisches Gespräch beim Psychologen hattest, nicht angegeben, war beim gefragten Zeitraum, hättest du angeben müssen, könnte im Leistungsfall ein Problem sein. Nach 10 Jahren, wenn du dann halt erst BU wirst, kann der Versicherer sich halt nicht mehr auf die Patientenquittung beziehen von vor den ersten 10 Jahren. Und damit ist es dann kein Problem mehr. Das heißt, wenn der alte Vertrag schon über 10 Jahre oder bald an die 10 Jahre dran ist, haben wir halt auch eine höhere Rechtssicherheit im Leistungsfall.
Ja, ja, du hast total gut argumentiert, nur da habe ich mich unglücklich ausgedrückt am Anfang. Mir ging es darum, ich bin ja auch ein Freund von der Nachversicherungsgarantie, aber wenn ich die gut finde, dann finde ich es doch noch besser, wenn ich das auch bei Todesfallpflege und schwere Krankheiten kann. Und, auf das, wir waren ja bei dem Produkt VASP, also Vermögensaufbau und Sicherheitsplan, der beim Makler gerne rausfliegt. Ne? Und ich glaube, dass das gar nicht jeder auf dem Schirm hat, dass diese Nachversicherungsgarantie dann für alle Bereiche gilt. Und wenn ich sage, Nachversicherungsgarantie ist wichtig für die Kunden, die keine neue, nach dem, was du gerade ja richtig argumentiert hast, dann ist es aber auch in den anderen Bereichen besonders wichtig, weil es ist ja selten so, dass jemand nur ein höheres Risiko für BU hat, aber nicht auch gleich für Todesfall. Das wäre ja vermessen, das einschätzen
zu können. Bin ich voll bei dir, wenn das irgendwo, egal ob jetzt in getrennten Produkten oder in einem, grundsätzlich bin ich immer und überall Fan von Nachversicherungen, von allen Versicherungsarten, egal ob Pflege, Krankentagegeld, Risikoleben, Aufwertung in der privaten Krankenversicherung, völlig egal. Oder auch Optionstarife, dass man mal ohne Gesundheitsfragen noch was weiteres abschließen kann, wenn man es dann möchte. Bin ich Fan von, absolut. Also da bin ich bei dir.
Das ist gut.
Da ist
Tim hat sich jetzt einfach anders ausgedrückt und dann kam beim ersten Mal gesagt, bin ich komplett dagegen. Und genau dasselbe nur in anderen Worten, bin ich komplett dafür.
Ja, ich hab es so verstanden, dass die Nachversicherungsgarantie bei der BU,
ich wollte gerade sagen, ist ein gutes Beispiel dafür. Ja.
Ja.
Ich glaube, ich habe das Fazit eigentlich vorher schon vorweggenommen, zum sagen, es sind beides legitime Strategien, die alle ihr Pro und Wider haben. Es sind unterschiedliche Beratungsansätze, die wir gesehen haben. Ich glaube, wir können zusammenfassen, Tim sieht sich in dem Kontext als der Führer, der vorgibt, was zu tun ist, weil er der Experte ist. Und Kai sagt, ich bin auch Experte, aber ich möchte dem Kunde quasi ausführlicher die Möglichkeit geben, welchen Weg möchtest du gemeinsam mit mir gehen? Möchtet ihr denn beide zum Abschied noch was sagen? Gibt es noch was ihr loswerden möchtet oder was euch wichtig wäre?
Also ich fand, was ich total fair fand vom Kai, also erstmal macht's ja, ist ja total sinnvoll, so finde ich, zu diskutieren, ohne zu bashen, unterschiedliche Meinungen, völlig fein. Auch hat ja vorher gesagt, pass auf Tim, guck mal hier, das habe ich mir vorher so rausgesucht, das, so würde ich ein bisschen argumentieren, das ist total fair, das würden die wenigsten machen, großes Kompliment Kai, das hat was mit Charakter zu tun, finde ich groß. Und ansonsten bleibe ich dabei, es gibt viele gute Wege, du hast auch schön gesagt, Benedikt, nämlich das ist eine Philosophiefrage des Beraters, wenn der Berater davon überzeugt ist, dann ist es, das ist das Wichtigste, weil dann macht der Kunde was. Und das ist immer besser, als wenn er es alleine macht, weil wir sollten ja nicht die Feinde sein, sondern vielleicht wir gegen ihn, will jetzt keinen aussprechen, aber so das, was so Verbraucherschutz sich nennt und das, was die manchmal machen, hat nichts damit zu tun, Kunden abzusichern oder machen sich dann leicht. Und deswegen fand ich es total angenehm mit dir, Kai.
Danke, kann ich zurückgeben. Ich hatte vorher schon gedacht, okay, wir schlagen uns jetzt ordentlich die Köpfe ein und hinterher hassen wir uns und wenn wir uns dann irgendwo über den Weg laufen, gehen wir uns aus dem Weg. Nee, aber war alles ganz friedlich. Du mit dir, habe ja auch geschrieben in den Kommentaren, ich mache es lieber in einer direkten Diskussion, als dann irgendwo unter einem Facebook-Post, wo dann der eine wieder was argumentiert, dann hat der andere wieder 2 Tage Zeit und überlegt sich dann wieder eine Gegenargumentation und so hört die Diskussion nie auf, weil immer hat irgendwer noch ein Argument übrig und am Ende hast du dann Millionen Nachrichten, die keiner mehr liest. Deshalb fand ich eigentlich ganz gut, dass wir uns jetzt mal im Podcast getroffen haben und man sieht, man kann mit dir auch echt gut diskutieren. Ist alles auf einer Ebene. Man muss nicht Angst haben, dass man gleich beleidigt wird oder dass man als Makler beschimpft wird. Du bist ganz, ein ganz lieber Kerl, wenn man dich mal so in echt trifft. Nein, online auch. Online, ja, auch.
Nee, hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Wir könnten aber mal eine Serie draus machen.
Wir könnten eine Serie draus machen. Ich weiß nicht, ob ich das regelmäßig nervlich packe, aber jedes halbe Jahr würde ich mich mit euch zwei auch an einen Tisch setzen. Nein, Jungs, cool, dass ihr da wart. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Makler und Vermittler Podcast, over and out.